Was passiert, wenn man auf einer Beerdigung lachen muss? Kann man sich in der Schule mal eben einen Tampon zuwerfen oder eine Damenbinde? Kann man in einer Kirchengruppe erzählen, dass man lesbisch ist?
Ich glaube, es ging so los, als ich 12 war, hatte ich eine Freundin, die dann auch wirklich meine Freundin wurde, mit der ich sozusagen so eine amoröse Beziehung dann hatte.
Räuspern, hüsteln, unangenehmes Schweigen. Auf einmal ist der Fußboden interessant. Oh, da sind aber viele Kaugummis. Wieso wurde das jetzt angesprochen? Irgendwie ist mir das echt unangenehm. Wenn ich jetzt rot werde, können mir alle ansehen, dass ich mich schäme. Von klein auf haben wir gelernt, dass es besser ist, über manche Themen zu schweigen und manches nicht zu tun. Immer noch Tabu: Gender, Geschlecht und Sexualität in den Medien. Tabus sind überall und sie selbst sind tabu. Manchmal gilt es sogar als unangebracht, über sie zu sprechen. Also bleiben sie unausgesprochen, gerade auch in den Medien. Zumindest war das lange so. Klar gibt es Tabus, die wichtig sind. Wir sollten keinen Menschen zusammenschlagen oder sogar töten. Aber sollten wir sagen dürfen, dass wir das gleiche Geschlecht lieben? Ja, vielleicht schon.
Hallo, mein Name ist Caroline Rosales. Ich bin eine Redakteurin der Zeit. Ich bin auch Buchautorin und habe ein paar Bücher geschrieben zum Thema Feminismus und frauenpolitische Natur. Und ich habe einen Bestseller geschrieben, der hieß Sexuell verfügbar. Der kam im Jahr 2019 raus. Dann habe ich ein Buch geschrieben im Jahr 2022. Das war mein erster Roman, Das Leben keiner Frau.
Hallo, ich bin Eva Dietrich. Ich bin 31 Jahre alt, Illustratorin, Künstlerin, Kuratorin, Artdirektorin und tatsächlich jetzt auch neu Einzelhändlerin. Ich glaube, das Privateste war, dass ich als Jugendliche in einer lesbischen Beziehung gelebt habe. Also damals kannte ich auch diese ganzen Begriffe noch nicht. Lesbisch, bisexuell, das queere Spektrum, das gab es damals auch so noch nicht. Aber ich war auf jeden Fall mit einem Mädchen zusammen auf unserer Schule. Und geheim, das war geheim. Das war total das Tabu. Das hat auch niemand verstanden. Und deswegen haben wir das auch super lange geheim gehalten. Und als wir dann sozusagen geoutet waren, das war ganz komisch. Das war auf jeden Fall ein sehr emotional und persönlich spürbares Tabu, was ich da irgendwie auch ja nicht angesprochen habe in dem Sinne, sondern einfach sozusagen gelebt habe.
Ich sage mal so, diese lesbische Liebe unter Jugendlichen durfte es nicht geben. Und deswegen gab es sie auch nicht. Und in der Schule hieß es auch immer, wenn man so unterm Tisch Händchen gehalten hat, wir sollen uns bitte benehmen. Es war uns immer, immer peinlich. Und wenn wir erwischt wurden, erwischt, also ist auch schon so ein Wort, wenn wir uns, wie gesagt, Händchen hielten oder küssten oder so, das war immer, oh Gott, also so, oder auch umarmten oder so, das war, wie gesagt, es durfte es nicht geben und es war ein Fehlverhalten. Ne? Also wie, ihr seid auf dem Schulgang gerannt. Das wurde richtig getadelt. Ich habe das, glaube ich, gar nicht richtig verstanden. Habe einfach dem Druck nachgegeben und dann hatte ich mit 15 einen Freund und dann war es gut.
Dieses ganze Thema, wie man Beziehungen führt, weil da haben wir natürlich ja auch sehr viele Rollenbilder im Kopf, wie so Beziehungen zu sein haben, weil es gab ja schon die perfekte Antwort und wenn man davon abgewichen ist, dann war man halt komisch. Wieso sollte man einem Mädchen sagen, dass es auch mit einem Mädchen zusammen sein kann?
Wir wollen dazugehören. Wir wollen gemocht werden, vielleicht sogar beliebt sein. Gerade in der Schule spielt das eine große Rolle. Wie viele Kinder und Jugendliche verstecken und verdrängen ihre Gefühle? Wie viele haben Angst, ausgegrenzt zu werden? Man denkt, man wäre alleine mit seinen Gedanken, weil zu wenige darüber sprechen. Weil ja, darüber spricht man halt nicht.
Ich glaube, der ausschlaggebende Punkt war dann hauptsächlich mentale Gesundheit. Ich hatte eine Phase, da ging es mir nicht so gut. Und ich habe halt angefangen, das einfach in Illustrationen zu verarbeiten und eben auch in diesen Texten, die ich geschrieben habe. Und dann hat mir das total krass geholfen, es auch zu veröffentlichen. Also dieser Prozess ist nicht nur für mich selbst zu machen, sondern tatsächlich auch diese Geschichte in der Öffentlichkeit zu teilen. Das hat irgendwie was mit mir gemacht. Aber wenn ich dann doch mal mit jemandem ins Gespräch komme, dann merke ich auch, dass es einfach da sehr viele Identifikationsmöglichkeiten gibt für andere Menschen und dass die sich extrem darüber freuen, wenn jemand das teilt, dass es einem schlecht geht zum Beispiel.
All das, diese ganzen Schikanierungen, die man erlebt im Aufwachsen als Mädchen, diese Erziehungsfehler, die man eben mit Mädchen macht, dass man Mädchen immer erzählt, sie sollen brav sein, sie sollen Puppen kämmen und sie sollen in der Schule leise sein. All diese Sachen, dafür war ich prädestiniert, dafür sie zu erzählen anhand meiner Geschichte, weil meine Biografie keine anderen Brüche hat. Also im Grunde habe ich ja nie was Schlimmes erlebt und deswegen bin ich für dieses Thema genau richtig, weil es eben dadurch mein zentrales Thema werden konnte.
Der größte Struggle ist einfach zu verlernen. Also alles, was wir eingetrichtert bekommen, alles, was wir von Kind an lernen, komplett in Frage zu stellen und zu verlernen.
Wir wachsen auf und werden beeinflusst von den Büchern, die wir lesen, den Liedern, die wir hören und den Filmen, die wir sehen. Da sind die sozialen Netzwerke wie TikTok, Instagram und Twitter. Oder Plakate, sogar Nachrichten. Bei Werbespots erwarten wir ja kaum noch etwas anderes. Weiße Vorhänge, die sich sanft im Wind wiegen. Begleitet von den ersten Sonnenstrahlen des neuen Tages. Die weiße Bettdecke zurückgeschlagen, während eine Frau sich gut gelaunt aus dem Bett schwingt. Sie trägt nicht mehr als ein weißes Unterhemd und weiße Baumwollunterwäsche. Ihr Schlafzimmer ist hell, sauber. Und sie tanzt, ohne Schmerzen, weil es der beste Tag ihres Lebens ist. Die Medien umgeben uns jeden Tag, zu jeder Zeit. Uns wird gezeigt, wie eine Gesellschaft auszusehen hat und wie wir uns zu verhalten haben. Je häufiger wir bestimmte Dinge in unserem Alltag sehen, desto normaler und besser erscheinen sie uns. Genau deswegen haben die Medien einen großen Einfluss auf uns. Darauf, wie wir miteinander umgehen, aber auch darauf, wie wir über etwas denken und urteilen.
So als Person, die selber in den Medien arbeitet, muss ich auch mal sagen, es gibt halt nicht die Medien. Es gibt immer Positiv- und Negativbeispiele. Hi, ich bin Leonie. Ich bin als Frau Löwenherz unterwegs, vor allem auf TikTok, aber auch generell auf Social Media. Mache da Journalismus, queeren Aktivismus, generell so Social Justice Activism. Und ich glaube, man muss da auch viel mehr noch in Graustufen denken. Also ein Beispiel, das ich bei diesem Thema mal ganz gerne anführe, ist Sex in the City. Wenn wir jetzt auf diese Serie zurückgucken, dann sehen wir, diese Serie war rassistisch, diese Serie war extrem biphob. Trotzdem hat die zu dem Zeitpunkt, als sie rausgekommen ist, ganz viel für weibliche Sexualität getan. Ja, Themen offen angesprochen, die davor nicht angesprochen wurden. Und das in einer Normalität und einer Einfachheit, die zu dem Zeitpunkt revolutionär war, auch wenn es uns jetzt fast normal vorkommt.
Zum selben Thema ist auch Caroline Rosales, der Autorin von Sexuell verfügbar, ein Gespräch in Erinnerung geblieben.
Mir sagte auch einmal ein befreundeter Produzent, der tatsächlich in Hollywood produziert, der sagte, Cinema, also das Kino ist fake, das ist nicht real. Es wird immer ein klassisches Rollenmuster darin geben und es wird immer schöne Frauen und böse Männer und das wird alles immer total rapey sein. Das ist einfach Teil dieser DNA. Und das ist natürlich ein schreckliches Argument. Aber ich glaube, es gibt auf der einen Seite überhaupt keine Bestrebung, irgendwas zu ändern. Und auf der anderen Seite gibt es ja in Deutschland, gerade was den deutschen Film angeht, weil sie sich auch irgendwie bewegen müssen, auch mittlerweile eine Quotenregelung oder man versucht eben verstärkt Frauen zu beschäftigen, auch bei ausländischen Playern wie Netflix.
Gerade, ich finde, wir sehen das gerade in den letzten Jahren, was Repräsentation tatsächlich ausmachen kann. Also ich meine, wir sehen queere Repräsentation ist immer noch ein Bruchteil von dem, was in der Medienlandschaft tatsächlich passiert. Aber wir sehen mehr. Es ist schon mehr geworden. Und ich beneide ein bisschen die jungen Menschen heute, so die Teenager heute, die mit diesen Vorbildern und mit dieser Normalität aufwachsen dürfen. Weil bei uns war es noch nicht so damals. Es ist überhaupt mal ein Bewusstsein dafür da. Und zum Beispiel im Moment finde ich es auch so toll, dass dann so Serien wie Heartstopper so Riesenerfolge werden. Die werden ja nicht nur so Riesenerfolge, weil es nur die queere Community guckt. Weil ich meine, wir sind viele, aber wir sind nicht so viele, dass wir eigenhändig so eine Serie auf irgendwie, was war es, Platz 5 oder so der Netflix-Charts bringen können. Sondern das heißt, es gucken sich auch Heteros an. Und das ist hier gerade wichtig. Also queere Repräsentation ist ja nicht nur für queere Menschen, sondern eben gerade auch für die, die vielleicht sonst keine Berührungspunkte mit diesem Thema hätten.
Medien können extrem viel machen. Also extrem viel queere Kultur wird über Medien transportiert, wenn die richtigen MacherInnen eingesetzt werden. Also wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, die aus einer Diskriminierungserfahrung heraus ihre Geschichten erzählen dürfen, die richtige Kohle dafür bekommen, um das auch im großen Format für den Mainstream zu machen, dann kann das extrem hilfreich für die Aufklärungsarbeit sein, finde ich, weil nichts funktioniert besser als ein richtig guter Film. Also
ja, es geht aufwärts. Zugegeben, nicht besonders schnell. Aber es tut sich langsam etwas. Minderheiten werden immer häufiger repräsentiert, auch wenn queere Charaktere und ihre Geschichten für viele noch immer ungewohnt sind. Warum aber sträuben sich manche so sehr dagegen, Veränderungen zu akzeptieren und ihre Denkweise zu ändern? Weil alles beim Alten bleiben soll? Weil es das früher nicht gegeben hat? Die Illustratorin Eva Dietrich hat eine mögliche Antwort auf diese Frage.
Ich habe das Gefühl, Menschen haben extrem krass viel Angst davor, über Themen zu sprechen. Und das geht mit so einer Scham einher, die, das ist, glaube ich, auch das, was jetzt ganz viel als so Fragility beschrieben wird. Also man hat so stark Angst, sei es jetzt White Fragility oder Masculine Fragility, man hat so viel Angst davor, seine festgeschriebene Rolle in dieser Gesellschaft zu verlieren, weil das natürlich auch eine Sicherheit darstellt. Und ich glaube, voll viele halten einfach an dieser Struktur fest, die ihnen eben diese Sicherheit gibt. Ich meine, da hatte ich auch Diskussionen mit meinem Vater so, wie divers, wer soll denn das sein? Nenn mir mal eine Person, die divers, also wer soll das denn sein? So. Und das ist halt, da habe ich halt immer das Gefühl, sehr viele Menschen, die sich mit den Themen nicht auseinandersetzen wollen, sie schauen nicht über ihren Horizont hinweg. Die kennen halt ihre 20 Leute und von denen ist halt niemand schwul oder non-binär.
Aber wie sieht es denn bei den jüngeren Leuten aus? Sofort hat man ja dieses Klischee im Kopf, die Jugend ist weltoffen und die Alten hängen immer noch hinterher. Aber kann man das überhaupt so stereotypisch behaupten?
Ich glaube aber, wenn man das so verallgemeinert sagt, macht man es sich ein bisschen zu einfach, weil es gibt auch, ich habe auch schon viel Queerphobie von gleichaltrigen Menschen erlebt. Und ich glaube, wenn man dann aus seinen Wohlfühlbubbles mal austritt, merkt man auch, dass da auch in unserem Alter noch ganz viel Aufholbedarf, Nachholbedarf irgendwie ist, was Aufklärung und Toleranz angeht. Also ich glaube, es nur auf die Generation zu schieben, macht es nicht ein bisschen einfach. Klar ist, es gibt generationelle Tendenzen, also sehr starke Tendenzen.
Wir reden heute über Frauenrechte. Wir sehen homosexuelle Paare im Fernsehen und das sogar zur besten Sendezeit. MedienmacherInnen und DesignerInnen haben es in der Hand, Dinge und Haltungen zu verstecken oder sie sichtbar zu machen. Gender und Queerness zu repräsentieren, Menschen zu zeigen, statt auszugrenzen. Sie tragen Verantwortung, unsere Welt bunter zu gestalten, vielfältiger, offener. Denn Normalität entsteht durch Präsentation. Neue Normalitäten entstehen durch Repräsentation. Je häufiger wir mit Themen wie Geschlecht, Sexualität und Queerness konfrontiert werden, desto normaler werden sie uns erscheinen. Denn Alltägliches akzeptieren wir eher als Dinge, die wir nur selten zu sehen bekommen. Viele denken, dass Akzeptanz seine Zeit braucht, damit sich mehr Menschen daran gewöhnen können. Leonie, Frau Löwenherz, ist da anderer Meinung.
Das ist das, was ich gerade auch als Historikerin immer sage. Wir müssen mal unser Verständnis davon, also von Geschichte oder von Entwicklung der Menschheit ändern, dass nur weil Zeit vergeht, wir automatisch auch Fortschritte machen.
Von klein auf haben wir gelernt, dass es besser ist, über manche Themen zu schweigen. Ja, manche Tabus schützen, andere schaden. Wir sollten uns nicht schämen für Dinge, die uns wichtig sind, die ein Teil von uns sind. Personen, die ihre Periode haben, dürfen sich währenddessen unwohl fühlen und müssen nicht fröhlich über Blumenwiesen tanzen. Wir möchten unserer besten Freundin ein Tampon geben können, ohne Angst vor komischen Blicken zu haben. Und ja, wir möchten es mit der Welt teilen, wenn wir verliebt sind. Egal, wen wir lieben und egal, welches Geschlecht diese Person hat. Immer noch Tabu, Gender, Geschlecht und Sexualität in den Medien. Ein Audio-Feature von Lucy Döppel, Benita Gollwitzer und Elias Weiland. Zusammen mit Caroline Rosales, Eva Dietrich und Leonie als Frau Löwenherz. Gesprochen von Katrin Ruf. Vielen Dank fürs Zuhören.